Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute spannendes Thema. Wir reden über ein Buch. Ich finde ja den Titel schon gut. Die Optimierungslüge, warum wir keine Zeit mehr haben, unsere Arbeit zu machen. Ich vermute, jede und jeder, der die jetzt hier zuhören, werden sich irgendwie ein bisschen drin wiederfinden. Das ist charmant gemacht und schlau gemacht. Und der Autor dieses Buches sitzt jetzt hier bei mir im Podcast. Freue mich sehr. Herzlich willkommen, Markus Albers.
Hallo Gero, danke, dass ich wieder, muss man ja sagen, dabei sein darf.
Exakt, das ist ziemlich genau 5 Jahre her, also ganz genau 4 Jahre und 11 Monate. Total irre, kommt mir viel kürzer hervor.
Mir auch.
Wie ist es zu dem Buch gekommen? Was treibst du heute?
Ja, ich habe ja schon mehrere Bücher darüber geschrieben, wie die Arbeitswelt sich so verändert, beschäftige mich also echt schon seit ein paar Jahren damit. Darum hatten wir ja damals auch gesprochen, und bei mir hat dieser Blick auf diese Arbeitswelt sich eben so ein bisschen verändert, oder? Also ich habe 2008 mein erstes Buch geschrieben und habe gesagt, Mensch, wir können doch von überall aus arbeiten, wir müssen nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen, das ist doch ganz viel Freiheit, eine super Perspektive mit Hilfe von Technologie. Unabhängiger und aber auch trotzdem produktiver zu arbeiten. Und heute, wenn ich so drauf schaue, darum auch das Buch, muss ich sagen, das ist so nicht eingetreten. Ja, also die Arbeitswelt, die wir uns stattdessen gebaut haben, ist eine, wo wir eigentlich permanent erreichbar sind, ständig abgelenkt werden und den ganzen Tag in Tools und mit Prozessen und Videocalls verbringen. Ich glaube, das ist nicht das, wie es sein sollte, und dann eben auch nicht das, was wir uns mal vorgenommen haben. Das beschreibe ich in dem Buch und versuche dann auch zu sagen, wie es besser geht.
Ja, finde ich sehr gut, denn das erste Kapitel nach der Einleitung heißt das gescheiterte Versprechen von New Work. Und als wir damals gesprochen haben, 2020, das war eine gänzlich andere Situation. Und selbst da hatten wir ja Corona, lief ja schon 2020. Und war zu dem Zeitpunkt ja ein Katalysator für anderes Arbeiten. Die New Work Bubble hat noch voll funktioniert. Und alle haben gesagt, ja, Corona ist zwar scheiße, aber irgendwie cool, dass wir jetzt mit den digitalen Tools ganz anders arbeiten können. Und ich war auch einer derjenigen, die das tendenziell richtig, richtig gut fanden. Jetzt würde ich sagen, ich bin nicht komplett zurückgefallen, sozusagen in das alte Verhalten davor. Aber die Arbeit ist trotzdem nicht so frei geworden. Da würde ich dir absolut zustimmen, ne? Also es ist deutlich verdichteter eigentlich nochmal geworden. So ist mein Eindruck.
Ja, und da gibt's eben auch Zahlen dazu, oder? Also ich glaube, in der Tat, niemand will zurück in diese alte Arbeitswelt, wo man jeden Morgen ins gleiche Büro, an den gleichen Schreibtisch gegangen ist. Das kommt auch nicht wieder. Das vermisst auch keiner. Darum sind diese ganzen Back-to-Office-Initiativen meiner nach auch zum Scheitern verurteilt. Und trotzdem ist ja die Frage, ist das, was wir stattdessen machen, eigentlich gut, und ist es eigentlich so, wie wir arbeiten wollen? Und ja, genau wie du sagst, also während Covid, während der Pandemie hat sich das hybride Arbeiten so durchgesetzt, und meine Beobachtung wäre, dass da eben zwei Sachen passiert sind. Das eine ist, dass die Führungskräfte häufig gemerkt haben, oha, das ist ja doch ein ganz schöner Kontrollverlust, ich sehe die Leute alle nicht mehr, die sitzen irgendwo. Und haben das kompensiert, teilweise, glaube ich, überkompensiert mit mehr Prozessen, mehr Tools, mehr KPIs. Und das andere, was wir eben seitdem haben, ist, dass eigentlich diese Tools, mit denen wir eigentlich wirklich ganz toll arbeiten können, gar keine Frage, sich überall auf eine Art und Weise verbreitet haben, dass wir heute einen Großteil unserer Arbeitszeit in diesen Tools verbringen, und zwar darüber zu reden, wie wir eigentlich arbeiten und was wir eigentlich arbeiten sollten, statt die Arbeit zu tun. Und wirklich nur eine Zahl dazu, da gibt es jedes Jahr von Microsoft, tatsächlich lustigerweise von Microsoft, gibt es eine große weltweite Umfrage, der Work Trend Index. Und die haben jetzt schon seit 2 Jahren festgestellt, oha, die Leute nutzen zwar alle ganz viel Teams und Outlook, aber sie sind eigentlich sehr unglücklich damit, ja, weil wir eben mindestens 60% unserer Zeit mit Kollaboration, mit Abstimmung und mit Admin-Sachen bringen. Und die meisten Menschen sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre eigentliche Arbeit.
Das ist ja sozusagen erstmal der Boden, auf dem du das Buch geschrieben hast, also die Ausgangssituation quasi. Was sind denn dann so die Themen, die dich besonders bewegt haben? Also vielleicht auch der Grund, dieses Buch zu schreiben am Ende.
Ja, also abgesehen von der sozusagen persönlichen Motivation, ja, dass ich denke, der Kampf für eine bessere Arbeitswelt, den wir vielleicht auch beide, ja, und auch viele Menschen, die wir kennen, seit Jahren führen, der muss weitergehen, denn das, was wir im Moment gemacht haben, ist, glaube ich, einfach eine falsche Abzweigung, die wir da genommen haben. Das geht besser. Ich habe dann aber auch ein bisschen so rausgezoomt und habe geschaut, was heißt denn das beispielsweise für Kreativität? Und wenn man sich, habe dann auch Interviews geführt mit so weltweiten Experten, unter anderem mit einem führenden Kreativitätsforscher. Und wenn man sich das dann mal so anschaut, dann kommt eben raus, dass, um wirklich neue Ideen zu haben, um Neues in die Welt zu bringen, braucht man so verschiedene Phasen. Ja, teilweise muss man dann sich ganz viel austauschen, teilweise muss man sich aber eben auch mal zurückziehen und konzentrieren. Und wenn wir uns diese Phasen der Konzentration, der Kontemplation nehmen, und das tun wir ja heute, weil wir alle 4 Minuten unterbrochen werden, so die neuesten Zahlen, dann ist schon die Frage, können wir überhaupt noch kreativ sein? Kann überhaupt noch Neues in die Welt kommen? Das habe ich mir zum Beispiel angeschaut. Dann habe ich mir angeschaut, was macht's mit Produktivität? Ja, man denkt ja immer, diese Tools machen uns produktiver. Die Zahlen zeichnen da aber leider ein anderes Bild. Ja, die Produktivitätsraten stagnieren, und das liegt, glaube ich, eben auch an dieser Art zu arbeiten. Und zum Schluss habe ich mir dann angeschaut, was macht's mit unserem Glück, ja, mit Glücksforschern gesprochen und habe gesagt, warum denn sind wir eigentlich glücklich in dieser Arbeitswelt? Siehe da, sind wir nicht, im Vergleich zu beispielsweise Handwerkern und Handwerkerinnen, die sagen, so im Schnitt zu 80%, dass sie happy sind mit ihrem Job, und wir Wissensarbeitenden deutlich weniger, nur 55%, und das wiederum liegt, glaube ich, an dieser Art zu arbeiten.
Das ist, ich sag mal, man könnte sagen, besorgniserregend. Ich tendiere ja immer dazu, die Dinge optimistischer zu sehen. Also die Frage ist ja, ja, okay, wenn das so ist, what now? Was können wir tun? Wie können wir dann besser damit umgehen?
Das ist natürlich genau die richtige Frage. Ich bin ja auch immer, versuche immer sehr lösungsorientiert an so Sachen ranzugehen und zu sagen, was müssen wir denn jetzt machen? Und natürlich fallen einem da erstmal so die Basics ein. Also die Führungskräfte müssten besser geschult werden aus meiner Sicht, weil die ganz oft etwas nicht können, was man aber heutzutage können muss, nämlich asynchrone Kommunikation. Also statt alle ihre Schäfchen immer in ein synchrones Videomeeting nach dem anderen zu bitten, und dann ist der Kalender voll. Und der Kalender ist auch transparent, sodass man auch sehen kann, ach guck mal, übermorgen hat der Gero noch 10 Minuten, die mache ich mir jetzt auch noch zu. Stattdessen müssten eben gerade Führungskräfte, glaube ich, deutlich besser lernen, mit diesen digitalen Tools richtig umzugehen, also auch mal asynchron arbeiten und die Leute nicht ständig zu unterbrechen. Das wäre, glaube ich, wichtig. Aber ich habe mir dann auch angeschaut, so Dinge wie die Workation. Ist es denn die Lösung, einfach zu sagen, ich hau mal ab aus diesem Hamsterrad und setze mich irgendwo an den Pool auf Madeira vielleicht? Da sind ja, glaube ich, viele so digitale Nomaden, liest man immer. Kenne ich auch ein paar. Ich würde sagen, nein, das ist nicht die Lösung, denn da nimmt man diesen Prozessionismus, wie ich das nenne, ja auch nur mit und guckt doch wieder auf den Bildschirm. 4 Tage Woche ist es, glaube ich,
same
auch nicht. Ich
different, find, das ist but same. Ja. Same, same, but different.
Ja, same, same, but different. Genau. Also Vacation ist nicht. 4 Tage Woche habe ich mir nochmal angeschaut. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Habe ich auch lange Zeit selbst praktiziert, auch als Führungskraft. Aber ich glaube, die Antwort kann ja nicht sein, dass wir irgendwie künstlich weniger arbeiten, um dann überhaupt nochmal arbeiten zu können. Glaube ich auch nicht. Und so lande ich dann tatsächlich am Ende bei dem, was uns die Technologiekonzerne gerade versprechen, nämlich AI. Also die Frage ist, kann, und das hast du ja und haben unsere Hörer sicherlich auch schon oft gehört, die Geschichte, die Frage ist, stimmt sie? Wenn es stimmt, dass AI uns die ganzen Routinetätigkeiten abnimmt und im Hintergrund alles automatisiert, haben wir dann vielleicht wieder mehr Zeit für höherwertige Arbeit, die uns auch glücklicher macht.
Das finde ich so interessant. Gut, dass du auf diesen Punkt kommst. Denn als ich das Buch aus dem Briefumschlag gezogen habe, da habe ich direkt nur die Optimierungslüge gesehen, den Titel. Und sofort ging in mir die Frage hoch, es war wirklich so ein Impuls. Jetzt haben wir AI und könnten viel produktiver sein. dummerweise sind wir in einem Wirtschaftssystem, wo der frei werdende Raum dadurch gefüllt wird, dass man dann sagt, ja, dann kann ich ja noch mehr in kürzerer Zeit schaffen. Also löst das überhaupt das Problem?
Das ist, glaube ich, die ganz große, das ist eine genau richtig formuliert, genau die Frage, vor der wir, glaube ich, jetzt und durchaus auch gesamtgesellschaftlich stehen. In der Tat, also ich habe mich ja, wie gesagt, mit vielen Experten unterhalten, unter anderem mit dem Work Futurist der Firma Atlassian. Atlassian ist ja, kennt man so, die Tools benutzen eigentlich alle, Trello und so weiter. Und die haben einen Work Futurist, der lebt in Sydney und mit dem habe ich gesprochen. Und der sagt, ja, er hat da so einen Kunden, eine große Bank, die haben genau das gemacht, die haben AI-Prozesse eingeführt und hatten Produktivitätsgewinne von 30%. 30%, super, hat er gesagt. Glückwunsch. Und dann hat der Bankkunde aber gesagt, naja, nee, aber schau, das hat eigentlich überhaupt nichts gebracht am Ende, denn wir haben die frei werdende Zeit einfach wieder mit Meetings gefüllt. Und wenn wir das tun, dann hilft uns auch die AI nichts. Ne? Also darum, erkläre ich im Buch dann so ein bisschen ausführlicher und so, wie das gehen könnte. Aber ich glaube, die grundsätzliche Antwort muss lauten, ja, ich glaube tatsächlich, dass AI helfen kann und helfen wird, eine ganze Menge von nicht nur Routineaufgaben, aber auch einfach diese Abstimmungsaufgaben, ja. All diese Meetings, in denen wir sitzen und sagen, wer macht was, wann, mit wem und welches Datum nochmal und welche Deadline nochmal und wo ist nochmal die Unterlage, das kann alles weg. Das kann alles weg und es wird auch, glaube ich, relativ schnell weggehen. Und dann werden wir mehr Zeit haben, so. Und wenn wir es dann schaffen, auch noch im Kopf den Schalter umzulegen, und zu sagen, ja, wir brauchen weniger Steuerung, behaupte ich. Ich glaube, wir brauchen weniger Steuerung. Wir brauchen wahrscheinlich auch weniger Management. Und wir brauchen dann eben mehr Selbststeuerung. Und dann können die Menschen nämlich in eher fluiden Kontexten ganz gut selber entscheiden, wie sie arbeiten wollen. Klingt so ein bisschen abstrakt, aber es gibt schon erste konkrete Beispiele dafür.
Aber so ganz abstrakt finde ich das gar nicht. Also wenn man sich das eigene Arbeitsverhalten so anschaut, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mache inzwischen, wie vermutlich viele, doch recht viel mit KI, ne, alle Research-Geschichten, aber auch Prozesse. Also die ganze Podcast-Bearbeitung bei mir zum Beispiel komplett mit AI inzwischen. So, da spare ich natürlich Zeit. Und die Zeit könnte ich natürlich nutzen. Bei meinem Hauptjob habe ich einen Job wie so viele andere auch, wo man eigentlich ja immer arbeiten kann. Ist ja nie zu Ende das Thema. Geht auch immer schneller, weiter, höher in der Theorie. In der Praxis, glaube ich, muss man sich am Ende selbst die Frage stellen, wie will ich eigentlich damit umgehen? Und das hört sich jetzt paradox an, ist es aber nicht, um meine Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Also ich kann das Spielchen natürlich mitspielen und es gibt auch Phasen im Beruf, wo das vielleicht gar nicht anders geht. Aber wenn man nicht lernt, selbst Grenzen sich aufzuerlegen, und Arbeit macht ja auch Spaß. Also das ist bei mir manchmal so, dass ich weiß, eigentlich bräuchte ich jetzt eine Pause, aber irgendwie habe ich Bock noch weiterzumachen. Ich merke da nur, wenn man das eine Zeit lang macht, dass das auch nicht gut ist. Also worauf ich hinaus will ist, eigentlich geht das im eigenen Kopf los.
Ja, absolut. Und also man muss, glaube ich, dann eben wissen, so diese Dinge, die man eigentlich weiß und dann doch nie macht. Also Multitasking funktioniert nicht. Ja, ich brauche Phasen von Deep Work, wo ich mich auf etwas konzentriere. Ich sollte nicht im 10-15-Minuten-Takt von einem Meeting und von einem Thema zum anderen springen, weil da kann ja nichts bei rauskommen. Ja, ich kann ja gar nicht drüber nachdenken. Und wenn ich merke, dass mein Tag aus lauter solchen Terminschnipseln besteht und ich abends dann eigentlich in Ruhe noch arbeiten müsste, dann mache ich wahrscheinlich was falsch. Ne? Also ich glaube, das weiß man so und macht es dann häufig nicht. Aber es hat schon auch was damit zu tun mit der Organisation. Ne? Also wenn die Organisation so ist und wenn die anderen alle so arbeiten, ist es wahnsinnig schwer, sich da rauszuziehen. Ja? Dann wirst du in dem verdammten Meeting halt erwartet und im nächsten wieder. Und dann merkst du, dass du halt schon wieder gar keine Zeit mehr hast, das Meeting auch nur vor oder nachzubereiten. So, und darum, ja, genau, also wenn wir es schaffen, uns diese durch Technologie, und ich bin ja durchaus auch technologieoptimistisch, also wenn wir es schaffen, uns durch Technologie diese Freiheitsgrade zurück zu erkämpfen, dann müssen wir sie auch mit Zähnen und Klauen verteidigen, weil das merke ich jetzt selber gerade. Also kann ich auch von mir sprechen. Ich war auch zuletzt in so einem Agenturumfeld. Ich meine, ich habe die alle lieb, wir haben tolle Sachen gemacht, aber der Tag bestand eben auch aus einem Call nach dem anderen und zwischendurch ein paar Tools befüllen. Jetzt als Selbstständiger kann ich stärker selber entscheiden, wie ich arbeite. Und ja, dann sage ich halt, ich möchte jetzt mal eine Stunde was lesen. Ja, und nein, ich möchte nicht an mehr als 3 Projekten gleichzeitig arbeiten. Und siehe da, die Arbeit wird besser, ich bin produktiver und irgendwie dann doch auch glücklicher.
Das ist natürlich erstmal schön individuell für dich, finde ich sehr, sehr gut. Merkt man dir auch an, du wirkst ganz glücklich und aufgeräumt und fit etc. Es kann natürlich nicht für jeden Menschen die Lösung sein, ach, dann mache ich mich selbstständig und kann das.
Nee, genau, und auch genau, das, du hast völlig recht, Gero, und genau an dem Punkt war ich in dem Buch auch. Ich habe auch gedacht, die Antwort kann ja nicht sein, jetzt machen wir uns alle selbstständig. Aber, siehe da, man kann natürlich Elemente aus dieser stärker selbstbestimmten und nennen wir es mal fluideren Arbeitsweise, die weniger starr in Prozessen ist, ja, und weniger starr in KPIs ist, auch in Organisationen übernehmen. Und hier kommt mal ein Beispiel, habe ich neulich für die Brand 1 was drüber geschrieben. Bayer, ja, Bayer hat unheimlich viele Führungskräfte, sagen wir mal, gehen lassen. Das haben wir alle gelesen, weil denen geht es halt wirtschaftlich nicht so gut. Aber spannender ist, was sie stattdessen gemacht haben. Sie haben nämlich eine Skill-Plattform eingeführt, wo alle Mitarbeitenden im Unternehmen, und zwar wirklich alle, sagen können, basierend auf dem, was ich so kann, was sind denn interessante Projekte, bei denen ich mitarbeiten möchte? Und dann können die das selber raussuchen. Und das ist eine Form von Selbststeuerung, die ganz viel freisetzt und die viel weniger zentrale Steuerung von oben erfordert. Und ich glaube, in der Richtung steckt ganz viel Musik drin. Ja, wenn wir alles schaffen würden, unsere Arbeit stärker wieder selber zu organisieren, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wir Prozesse haben. Wir müssen die Prozesse nur eben stärker selber definieren dürfen.
Ich war eine ganze Zeit lang, ist schon sehr lange her, mal im Bertelsmann-Konzern unter anderem mit zuständig fürs betriebliche Gesundheitsmanagement. Und das ist natürlich so ein Thema, was oft so ein bisschen belächelt wird. Aber was ich mir damals mitgenommen habe, ist, es gibt diverse Untersuchungen auch über alle Jahre hinweg, das ist schon über 15 Jahre jetzt her, dass je frei bestimmter du im Kopf deine Arbeit selbst gestalten und steuern kannst, desto gesünder bist du eigentlich, ne? Und desto motivierter und zufriedener, Stichwort Glück, bist du auch. Und das ist natürlich sowas, wo man dann denkt, ja, in bestimmten Positionen hast du vielleicht mehr Freiraum oder in bestimmten Berufsbildern. Ich kann mir gut erklären, warum Handwerker glücklich sind, weil sie eben Handwerk vollrichten. Ja, auch in einem vorgegebenen Rahmen natürlich. Müssen auch irgendwann fertig werden. Aber in dem Moment, wo sie es tun, ist man halt in dem Team dran, das zu tun und wird dann in dem Moment, so stelle ich es mir zumindest vor oder so kriege ich es von außen mit, auch nicht dauernd permanent gestört. Und das meinte ich eben, das muss im eigenen Kopf anfangen. Also auch wenn man in einem Organisationsgefüge ist, wenn man sich selbst als freiwillig daseiend empfindet und dann auch sagt, ich kann ja jederzeit entscheiden, das auch ganz anders zu machen mit meinem Leben. Das ist schon ein entscheidender Unterschied, weil du in dem Moment selbstbestimmt bist, ne? Und sagst, ich entscheide mich jetzt ja dazu, das zu tun. Oder
es
auch
hilft aber natürlich, absolut, total. Ich glaube nur, es hilft natürlich auch, wenn du auch dann tatsächlich auch das eine oder andere entscheiden kannst und nicht irgendwie sagen musst, ah, okay, der Kalender ist aber der Kalender und da kann ich es dann eben dann doch nicht entscheiden. Ich habe mich da mit Parsinian drüber unterhalten von Gallup, ne, die ja immer jedes Jahr diesen, ja, diese, ne, weißt du, die Studie machen. Genau. Und Paar, der sagt halt, ein Problem ist tatsächlich, dass viele Unternehmen auch gerade nach Corona und im hybriden Arbeiten eben stark auf standardisierte Prozesse gehen, ne, also die für alle dann auch gleich sind und alle sind eben auf dem gleichen Tool und alle haben das gleiche Reporting und alle haben die gleichen KPIs und alle kommen in die gleichen Calls. Und er sagt, eigentlich brauchen wir halt eben viel mehr Individualisierung. Das ist aber schwer. Das ist schwer zu sagen, ne, der eine fängt morgens später an, der andere macht abends irgendwie nochmal frei, der dritte hat freitags immer einen Yoga-Kurs und das ist schwer zu steuern. Ja, und darum ist auch in meiner Beobachtung interessanterweise die Arbeitswelt eher so ein bisschen vereinheitlicht worden. Und ich glaube, da müssen wir von weg. Ja, wir müssen mehr individuelle Arten zu arbeiten zulassen. Und es ist ein Steuerungsproblem. Ich verstehe das. Ich war ja auch Führungskraft. Und das nervt auch, wenn man irgendwie erstmal 300 E-Mails schreiben muss, bis sich überhaupt alle auf einen Termin committed haben, wo sie mal können. Ja, weil irgendwer hat ja immer was. Aber das ist eben das, wo ich die Hoffnung habe, dass wir das technologisch sehr schnell bald lösen können. Und dass wir aufhören, über das zu sprechen. Da gibt es so einen schönen Begriff, work about work. Oder der Dropbox-CEO hat das genannt. Wir machen zu viel Work about Work. Und das ist, glaube ich, der Fehler.
Na, dem kann ich durchaus was abgewinnen. Ne? Ich denke gerade so ein bisschen natürlich auch über meine eigene Situation nach. Vielleicht denkt man oft, ja, wenn ich erstmal ein paar Stufen auf der Karriereleiter erklommen habe, dann wird das alles einfacher. Ich würde dem durchaus widersprechen. Also jetzt bin ich ja in einer Organisation, in so einem Konzern bei weitem nicht an der Spitze, sondern irgendwo da im Mittelfeld unterwegs, kriege aber natürlich mit, was auf der Ebene über mir so stattfindet oder auch der Ebene darüber, wo du dann irgendwie beim Vorstand bist. Ein freies Arbeitsleben ist das auch nicht unbedingt, muss man klar sagen, weil die Termindichte natürlich nicht abnimmt, sondern zunimmt. Ja. Und du sehr genau überlegen musst, was du dann annimmst und vor allen Dingen die Frage, kontemplativ zu arbeiten, dir Zeit zu nehmen, nachzudenken, auch mal wirklich tiefer in Dinge, Gedanken einzudringen. Das geht nur mit Ruhe. Und ich kann eigentlich immer nur die Empfehlung weitergeben, dass man sich selber Ruhezeiten reinplant und die auch bis aufs Messer verteidigt. Ne?
Aber das andere, was ich auch glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, den Punkt finde ich sehr spannend, was man, glaube ich, als Führungskraft irgendwann nicht mehr macht, ist, dass man Dinge nicht mehr selber tut. Ja, weil man dann halt darüber redet, wer macht denn das jetzt und bis wann und wann gucken wir denn mal drauf und so. Man redet halt nur über die Arbeit, man tut sie nicht mehr. Und das ist eben, war so eine Erkenntnis beim Anschauen der Handwerkenden, dass die natürlich auch zufrieden sind, weil sie eben selber etwas tun, weil sie etwas fertig machen, es hat einen Anfang und ein Ende. Und dafür werden sie vielleicht auch gewertschätzt, ja. Und unser Leben ist ja häufig permanente digitale Prozesse und Meetings ohne richtigen Anfang und richtiges Ende. Und darum plädiere ich auch für etwas, das ich Shipping nenne, ausgeliehen von Seth Godin, der halt sagt, wir müssen auch Dinge einfach mal fertig machen und ausliefern. Shipping, ja. Also dann, das macht, glaube ich, eine Menge mit der Zufriedenheit. Nicht nur drüber reden, was getan werden müsste und in PowerPoint-Slides bauen darüber, was gemacht werden müsste, sondern es auch mal tun.
Also ich kann aus meinem eigenen Berufsleben sagen, dass mir das, was ich als Hobby quasi neben dem Beruf mache, in dem Fall halt genau das, was wir gerade tun, nämlich den Saatkorn-Podcast und Blog, das gibt mir durchaus dieses Gefühl, weil wir nehmen jetzt einen Podcast auf, das ist ein Gespräch, der ist gleich da, der ist fertig, dann wird über KI halt ein Text erstellt, ein Bild brauche ich noch, aber da ist ein Produkt, was mit relativ wenig Aufwand entstanden ist und was mir großes Vergnügen bereitet, weil wir halt dieses schöne Gespräch führen können. Das ist ein abgeschlossenes Mini-Projekt, wo ich dann sehr zufrieden bin. Das habe ich in meinem Hauptjob nicht immer so. Das gibt's dann vielleicht mal in größeren Abständen. Aber vielleicht ist das auch ein Hinweis. Bau dir irgendwie eine Insel, wo du selbst sozusagen dieses Gefühl hin und wieder hast, da kann ich jetzt mal einen Haken machen. Und da
ist super. Was da. Ja, das ist ein super Beispiel. Finde ich ganz genau richtig. Es ist anfassbar, es ist ein Ergebnis.
Du hast ein Buch geschrieben, was ich jetzt hier gerade hochhebe, ist doch genau das Gleiche. Das muss dir ja auch ganz tiefe Zufriedenheit geben und das ist irgendwann abgeschlossen. Ein langes Projekt, jetzt ist es da, jetzt wird drüber geredet, hoffentlich kaufen es ganz viele. Und das ist so eine Empfehlung, das kann ja jeder Mensch für sich mitnehmen. Und ja, weiß auch nicht, ob sie mal nur im Berufsleben stattfinden muss. Vielleicht hilft's ja manchmal auch dann, das im Hobby auszuleben oder so.
Ach, total. Aber vielleicht eben auch doch im Berufsleben. Muss man mal schauen. Also ich glaube eben, man sieht ja in vielen Unternehmen, dass so gerade dieses mittlere Management irgendwie auch weggekürzt wird und dass das Steuern weniger wird, sodass du dann halt eher vielleicht ins auch wieder, dass viel mehr Menschen auch vielleicht Führungskräfte wieder auch mal stärker ins Machen kommen können. Das glaube ich, würde ich uns allen wünschen. Es gibt in diesem Es gibt ein ganz schönes Zitat, über das ich viel nachgedacht habe. Und das heißt, jetzt mal auf Englisch, aber we have to separate knowledge workers from knowledge work. Das sagt Microsoft im jüngsten Work Trend Index. Da habe ich überlegt, was meinen die denn damit? Ja? Und irgendwie klingt es richtig, was meinen sie? Und ich verstehe es mal so, wenn Wissensarbeit heutzutage eigentlich nur noch ist, Präsentationen bauen und in Videocalls sitzen, dann würde ich das gerne weniger machen und würde stattdessen gerne wieder Wissensarbeit so verstehen, wie sie eigentlich sein sollte. Ne? Über Dinge nachdenken und daraus dann etwas Schönes machen.
Ja, also das kann ich gut nachempfinden. Weil in unserem Gespräch kam mir noch ein anderer Gedanke, also dieses Unternehmersein im Unternehmen. Das wird in dem Konzern, wo ich arbeite, sehr groß geschrieben und ist auch ernst gemeint. Also wenn man Ideen hat, kriegt man in der Regel die Chance, das dann mal anzugehen. Ob das dann immer klappt und nachhaltig sozusagen Erfolg hat, ist eine ganz andere Fragestellung. Aber so unternehmerisch getrieben zu sein in seiner Arbeit und zu sagen, ich mache was, was mir wirklich Spaß macht, wo ich wirklich selber dran glaube, was eigentlich mein Ding ist. Das ist schon
ja,
ganz
oder wo ich
dann
auch selber, ja, und wo ich auch, wo mir nicht irgendwie mein Chef, meine Chefin sagt, das ist jetzt dein nächstes Projekt in den nächsten 4 Monaten, sondern ich habe es mir vielleicht selber ausgesucht auf so einer Plattform, wie wir es gerade bei Bayer beschrieben haben, wie es zunehmend auch woanders gibt. Das hilft, glaube ich, auch eine Menge. Ja, ich meine, jetzt hören wir schon seit vielen, vielen Jahren von so Intrapreneurship oder wie das so heißt und alle sollen unternehmerisch denken. Ich glaube halt, da müssen die Unternehmen aber eben auch diese Freiheitsgrade schaffen, dass ich dann
das ist
auch
korrekt.
So agieren kann, ja, auch man in meinem Tagesablauf einfach so agieren kann, dass ich selber entscheide, wie der sein müsste.
Ja, das ist so. Ja, die Optimierungslücke. Wir kommen fast schon ans Ende zeitlich von unserem netten Talk. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste völlig unabgestimmt. Können wir ein Buch verlosen?
Mit ja, natürlich.
Signatur also von Markus Albers drin.
Ja, also ich freue mich natürlich über jedes Buch, das auch verkauft wird. Aber lass uns unbedingt ein Buch verlosen und ich schreibe auch gerne was Nettes rein.
Top, dann machen wir das so. Wer die Optimierungslüge von Markus Albers gewinnen möchte, der kann jetzt eine E-Mail mit dem Betreff Optimierungslüge an gewinne@saatkorn.com schreiben. Ich werde völlig objektiv den oder die Gewinnerin auswählen, die Daten an Markus weiterleiten. Der signiert das Buch und irgendjemand von euch bekommt es dann. Und die letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Du hast ja jetzt gerade schon ziemlich viel Inspirierendes gesagt. Dein Buch allein ist eine Inspirationsquelle. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was dich ganz aktuell in letzter Zeit selbst inspiriert hat. Gibt's da was?
Ja, also immer viel natürlich. Ich würde vielleicht nennen das Buch von Rick Rubin, der Musikproduzent. Der hat ein Buch geschrieben über Kreativität, also als Lebenszweck sozusagen, als Kern des Daseins. Das lese ich gerade und ich war einerseits natürlich sehr enttäuscht, dass Rick Rubin keine saftigen Anekdoten erzählt aus dem Studio mit den Beastie Boys und den Red Hot Chili Peppers oder wen er da so
sehr
hat. Das tut er als überhaupt nicht. Ist als ein eher High-Level-Buch, sagen wir mal, das so diese Haltung, diese Art zu leben beschreibt, wenn man alles als Material für einen kreativen Prozess begreift. Ich fand es total und finde es total inspirierend, das kann ich echt nur empfehlen.
Super. Ist total lustig, weil ich vor einiger Zeit überlegt habe, ob ich es lesen soll oder nicht. Und dann habe ich genau eine Rezi gelesen, wo drin stand, ey, überhaupt gar keine Anekdoten drin und so. Also da war die Erwartungshaltung komplett enttäuscht worden. Aber ja, kann aus einer anderen Perspektive wirklich spannend sein. Spannender Mann auf jeden Fall. Genau wie du, Markus. Danke, dass du zu Saatkorn gekommen bist, dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit die Optimierungslüge und sag einfach mal bis bald.
Danke, Gero, bis ganz bald, hoffe ich.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.